Hallo, mein Name ist Marc Almert und ich arbeite als Sommelier und Weinhändler in Zürich im Büro Lack. Heute geht es in der Folge um Stefanie Hehn. Silvio, danke für die Einladung und by the way, wirklich cooles Projekt, was du da hast. Steffi ist für mich nicht nur eine liebe Freundin, sondern wirklich eines der ganz großen Kolleginnen der Sommelier in Deutschland. Viele denken natürlich zuerst an den Master-Sommelier-Titel, den sie mit viel Disziplin verfolgt und dann auch sehr zurecht bekommen hat. Doch das, was Steffi für mich viel mehr auszeichnet, ist ihre Art. Sowohl im Team, es gibt etliche Kolleginnen und Kollegen, die schon bei ihrer, nennen wir es mal, Kaderschmiede oder Schule waren, aber auch im gesamten Team. Wer Fontenay sitzt, dem kann es schon mal passieren, dass die Master-Sommelier einem das Frühstücksei serviert oder in der Bar den Tisch zuweist. Und das zeigt für mich Stefanies Arbeitsethos. Man hört ja viel von den porzellanscheuen Sommeliers und da zählt Steffi definitiv nicht zu. Ebenfalls zählt sie nicht zu jenen, die sich groß inszenieren. Sie ist eine, die eher im Leisen agiert, im Hintergrund, aber wenn man mit ihr spricht, sehr, sehr bedacht ist, sehr belesen und einen ganz feinen Sinn für Humor hat, der mich schon sehr oft hat schmunzeln lassen. Die Weinkarte, die sie im Moment schreibt, war ja als Carte Blanche begonnen. Herr Kühne hat ihr die Chance gegeben, komplett von Null einen Hotelweinkeller aufzubauen. Das ist, glaube ich, fast schwieriger als eine bestehende Karte zu übernehmen, da man die Qual der Wahl hat. Wer die Karte jetzt liest, sieht, dass sie ideal aufs Hamburger Publikum abgestimmt ist, aber auch viele tolle kleine Überraschungen bereithält, wo man merkt, wie viele Weine Steffi schon selber auf der Zunge hatte. Wer es noch nicht getan hat, ich kann jedem empfehlen, bei Steffi zu Gast zu sein und im besten Fall, wenn möglich, noch ein Glas Wein mit ihr zu trinken. Liebe Steffi, viel Spaß bei der Folge.
Herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Mundschenke unserer Zeit. Meine heutige Gästin ist Stefanie Hehn. Sie ist seit 2020 eine von 269 Master Sommeliers, nachdem sie die Prüfung beim renommierten Court of Master Sommelier in London abgeschlossen hat. Sie ist erst die zweite deutsche Sommeliere, die die anspruchsvolle dreiteilige Prüfung aus Praxis, Theorie und Tasting bestanden hat. Wie schwer diese Prüfung, die als die schwerste Prüfung der Welt gilt, wirklich ist, zeigt die Tatsache, dass im Jahr 2020 nur 3 Personen diese bestanden haben. Stefanie Hehn gibt ihr Wissen weiter und wurde zur Leiterin des Förderprogramms der Sommelier Union Deutschland, dem Sommelier College, ernannt. Ihre Karriere begann Stefanie Hehn 2005 mit einer Ausbildung zur Hotelfachfrau in Laudensachs Parkhotel im Bad Kissingen. Nach ihrer Ausbildung arbeitet sie unter anderem in der Speisemeisterei in Stuttgart und in der Villa Rothschild in Königstein. 2008 wechselte sie auf Burg Schwarzenstein in Geisenheim. Es folgten Stationen Jakobs Restaurant in Hamburg und in der Überfahrt am Tegernsee. 2009 legte sie ihre Prüfung als Sommeliere bei der IHK ab. Seit 2017 ist sie als Chefsommelier im Restaurant Lakeside des Hotels The Fontenay in Hamburg tätig und für die Weinbelange der Gäste zuständig. Und bevor sie gleich bei uns ist, möchte ich mich ganz herzlich bei unserem Partner, der Schlumberger Gruppe, mit den Handelshäusern Segnitz, Consigliovini, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg aufs allerherzlichste bedanken. Dank ihrer Unterstützung ist es möglich, dieses Podcast-Projekt zu realisieren. Vielen Dank dafür. Und nun ist es soweit und ich freue mich sehr auf Sie. Ein herzliches Willkommen, liebe Stefanie Hehn.
Was ist eigentlich für dich Wein?
Mein Leben. Also so genau beschreiben kann ich es nicht. Es ist vielleicht die schönste Nebensache, die es so gibt.
Gibt es für dich noch ein Leben ohne Wein? Kannst du dir das nur vorstellen?
Also es gibt Tage ohne Wein, ja. Aber was soll ich dann machen, wenn ich Wein verkaufen, einkaufen und unterrichten?
Ja. War das für dich ein Glück oder war das unfassbar traurig, als du eine der schwierigsten Prüfungen in der Welt eigentlich geschafft hast, zur Master Sommeliere?
Also die Freude war riesig.
Ja.
Als ich alle Prüfungen geschafft habe. Als ich damals die Verkostung bestanden habe, war ich ein bisschen traurig. Weil ich wusste, jetzt muss ich nicht mal jeden Tag üben.
Weil es vorbei ist, wenn man es geschafft hat. Also viele fallen dann ja in ein Loch.
Ja, das ist mir nicht passiert zum
Glück. Okay.
Ja.
Die Verkostung ist das Schwierigste.
Für mich leider nicht.
Wieso leider nicht?
Ja, ich hätte die gerne zum Schluss noch gehabt, aber ich habe die Theorie bis zum Schluss gehabt.
Okay, kann man sich das aussuchen, dass man sagt, ich mache die zuerst und nee, das wird angeordnet?
Also du gehst hin, es sind 3 Teile, dafür hast du Termine in 3 aufeinanderfolgenden Tage. Und ja, je nachdem, was du bestehst, fängt die Zeit dann auch an zu ticken. Vielleicht besteht man auch nichts. Dann ist, als wäre man nicht da gewesen. Ja.
Könntest du rein theoretisch das dann am gleichen Tag wiederholen oder eine Woche später oder einen Monat später, gesetztenfalls gebe?
Ein Jahr später.
Ein Jahr später.
Ja.
4% bestehen, ist es wirklich die schwierigste Prüfung? Also würdest du es unterschreiben oder ist das PR, Marketing, Hörensagen?
Also wir hatten gestern Mitgliedsversammlung.
Ja.
Und es ist zwischen, also in manchen Jahren sogar nur bei 3%.
Krass.
Ja, also mittlerweile kann man sagen, es ist so. Ja, die ist sehr schwer, die Prüfung. Aber es ist nicht unmöglich. Also ich habe es ja bewiesen, dass es geht.
Es hat 9 Jahre gedauert, habe ich mal gelesen, oder?
Ja, also mit allen Vorprüfungen. Der reine Master hat bei mir 4 Jahre gedauert.
Okay.
Ja.
Kann man das in Zahlen fassen, was es kostet? Wenn du es irgendwie...
Also ich habe das ja berufsbegleitend gemacht.
Ja.
Daher die reine Prüfung, die kostet jedes Jahr so um die 1.500 Euro.
Mhm.
Mit Flug, Übernachtung und Prüfungsgebühr. Ja, und dann noch die Muster, die man sich kauft. Wenn man aber als Sommelier in einem Hotel arbeitet, dann verkostet man ja für die tägliche Arbeit die Prüfungsweine. Von daher musste ich nicht so wahnsinnig viele Muster kaufen.
Es gilt ja als die praktischere Prüfung oder die praktischere Qualifikation in der Kombination zwischen Master Sommelier und Master Wine. Und Verkosten ist da einer der größten oder wichtigsten Elemente dabei, oder?
Ja, also es ist zu 3 Teilen aufgeteilt. Wir haben eine praktische Prüfung, in der wir eine wirklich reale Restaurantsituation nachstellen.
Oh, toll.
Und da hast du einfach, ich glaube, 6 Tische, an denen überall eine andere Aufgabe vor einem steht, mit einem vollen Tisch mit Master Sommeliers da als Prüfern und als Gast. Ja, und eine theoretische, die sehr praxisorientiert ist, weil der Fragebogen mündlich abgefragt wird und nur einmal abgefragt wird. Also du kannst nicht nochmal zurück.
Ja.
Es ist auch ähnlich wie im Restaurant, wenn der Gast einen was fragt und man nicht sofort antwortet, dann ist der Gast irgendwann weg.
Ja.
Und die Verkostung ist so der Teil, den man am besten vorbereiten kann. Also das kannst du ja wirklich en detail üben.
Ja. Weißt aber ja nicht, welche Weine kommen. Also von dem her kann man darauf aufs falsche Pferd setzen. Ist das Glück?
Ja, also man kann ja einschränken.
Ja.
Es sind immer klassische Weine. Das heißt vielleicht so 300 Möglichkeiten. Ja.
Ist es im Großen und Ganzen betrachtet nutzloses Wissen? Also diese Fülle der Informationen, die du in deinen Kopf reingehämmert hast? Oder kannst du es gebrauchen?
Also ich kann es super gebrauchen.
Auch die Anbauregion Armeniens?
Naja, da muss man ja nicht so viel lernen.
Okay. Ein schlechtes Beispiel.
Das ist ja das Gute bei den Dingen, die nicht die oberste Priorität haben. Hm. Die Fragen kommen ja auch nicht gehäuft. Ja, also es ist so, das Basiswissen muss sitzen und die kleinen Details, die lernt man dann noch on top. Mhm. Ja.
Wie tief geht das Wissen da? Also sprich, nehmen wir das Burgund zum Beispiel. Du musst klar, logischerweise alle Grand Crus, alle Appellationen, musst du auch die Premier Cru und die Village Lagen auswendig können, oder?
Ja, wenn es vielleicht Monopollagen von Weingütern sind,
Ja.
die besten, die sollte man kennen. Oder auch von denen, wenn manche Jahrgänge nicht gemacht werden.
Okay.
Jetzt zum Beispiel Rouleau, die haben ja bei der letzten Allokation gab es ja nicht alle Premier Cru. Ja, sowas kann gut gefragt werden, ja.
Wenn du eine Weinkarte siehst, die korrigieren musst und da ein, keine Ahnung, 92er Premier Cru und in dem Jahr wurde es nicht produziert. Zum
Genau,
Beispiel, ja.
ja.
Warum bist du Master Sommelier und nicht Master of Wine geworden? Hast du eine Münze geworfen, oder?
Nee, jemand anders. Als ich im Jakob gearbeitet habe, da
Ja.
war Roman Goldstein mit mir zusammen. Also mein Kollege, nicht mein
Ja.
Freund. Und er wollte unbedingt nach Geisenheim. Und zwei konnten nicht gleichzeitig gehen. Und
Okay.
deswegen bin ich nach London. Ja.
Ah, okay.
Das war die einfache Lösung. Ich
Interessant.
glaube, er hat dann irgendwann nicht weitergemacht,
Ja.
aber ich habe es durchgezogen. Ja.
Cool.
Ja.
Was fiel dir beim Verkosten am schwierigsten? Ich glaube, das ist so ein. Ist das Be Begabung oder ist das reines Lernen, wenn du einen Wein probierst, wenn du Wein blind probierst, blind erkennen musst? Kann das jeder?
Man muss es sich halt abspeichern.
Ja.
Und man muss einen Plan verfolgen. Ja.
Ist es schwieriger, den Wein zu erkennen oder das dann zu beschreiben für dich jetzt auch als praktische Sommeliere?
Also das Schwierigste ist nicht zu versuchen, den Wein zu erkennen, sondern ihn zu beschreiben und erst am Ende zu entscheiden, was es ist.
Ah.
Ja, sobald du zu spekulieren anfängst, gehst du falsch.
Okay.
Also wirklich nicht auf den Bauch hören, sondern wirklich den Wein beschreiben und dann am Ende sagen, okay, ich habe das gesagt, ich habe das gesagt und dann noch zusammen mit dem und dem ist es das.
Okay.
Ja, weil dann hat man eine viel höhere Trefferquote. Ja.
Kannst du es praktisch vormachen?
Ja.
Okay.
Also, ich habe jetzt hier einen Wein vor mir und ich sag, du sagst mir, was es ist.
Ich versuch's. Gut.
Okay. Also, normal mache ich das immer auf Englisch, aber ich versuche es mal auf Deutsch. Also, in meinem Glas ist ein Rotwein, der hat ein intensives Rubinrot. Er ist klar, hat aber etwas Sediment. Ja, wir haben einen wirklich rubinroten Rand und im Kern ist er ja schwarz bis mit einem ganz leichten violetten Reflex. Das Glas färbt sich und die Viskosität ist hoch und die Farbe im Glas, also auch die Tränen haben noch eher eine rubinrote Farbe, also es geht noch nicht ins Braune. Gut, ich glaube, das ist alles über die Farbe, keine Kohlensäure. Ja, in der Nase, er ist sauber. Er hat eine hohe Intensität, ist noch auf der jugendlichen Seite, entwickelt sich aber gerade. Von den Fruchtaromen haben wir viel reife rote Früchte, Johannisbeeren, Rot. Wir haben aber auch schwarze Johannisbeeren, reife Kirschen, reife Zwetschgen. Geht aber auch dezent in die Marmelade. Dann Blüten. Eher sowas wie Veilchen, ätherische Noten, schwarzer Tee, Tabak, Zigarrenbox, Ein Hauch von Leder. Ja, Gemüse. Wirklich wie so Ratatouille, Aubergine und reife rote Paprika, würde ich sagen, im Vordergrund. Ja, dann haben wir so einen Hauch von Parfum, also vielleicht so ein intensiver Herrenduft. Wenn ich jetzt sage, Rasierpinsel, will ich dich nicht zu sehr in eine Richtung bringen. Ja, wirklich diese ätherischen Sachen, fast was wie ja, Rosmarin, Lavendel, Thymian, Kräuter, ja. Erdige Noten, ich würde sagen, sowas wie ja, trockene rote Erde. Also es geht nicht Richtung Waldboden, also nichts Trüffliges. Holz ist da, wir haben Gewürze, Zimt, Vanille, Nelken. Der Holzeinsatz, ich würde sagen, französisches Holz, teilweise neu, teilweise gebraucht. Ja, und jetzt probieren wir. Also der Wein ist knochentrocken. Er hat eine sehr frische, saftige Säure, die Gerbstoffstruktur. Von den Trauben hat wirklich Griff. Es ist auch ordentlich Gerbstoff vom Holz da, aber sehr gut eingebunden. Man merkt neues französisches Holz, aber in einem sehr schönen Verhältnis zu den Traubentanninen. Er hat einen sehr angenehmen Alkohol. Der ist super angebunden, hat aber einen leicht süßlichen Touch, daher so um die 13%. Ja, am Gaumen dann wiederkehrende Aromen, also gerade diese rotfruchtigen sind da und ich habe wahnsinnig viel von den würzigen Aromen vom Holz, aber auf eine sehr angenehme Art. Die ätherischen sind da, also eher die Kräuter, also Lavendel, Thymian, Rosmarin kommen wieder. Und ich würde sagen, eine herzhafte, gemüsige Art von diesen Artischocken, rote Paprika, vielleicht noch ein bisschen gegrilltes Tomatenmark dazu. Ja, was Fleischiges. Sehr angenehm, die Mineralität wirklich wie in der Nase, eher ein roter Boden, daher denke ich auch diese Kräuteraromatik. Und er hat was sehr ja, Langes, sehr Ausdrucksstarkes, hat eine hohe Komplexität und er bleibt ewig, ja, ja. Wir würden jetzt sagen, es gibt eine Pre-Conclusion, wo man entscheidet, wo man schon zwei Tipps gibt. Soll ich die geben? Und du machst die Entscheidung oder willst du schon eingrenzen?
Ich würde schon eingrenzen und würde schon, ja. Also ich bin da also
hin sagen quasi und her gerissen. Das Klima.
Ja.
Also alte Welt, neue Welt, kühles Klima oder warmes Klima und ungefähr so eine Alterseinschätzung von bis ist in der ersten Idee. Und dann entscheiden wir uns erst bei der zweiten.
Okay. Ja. Grundsätzlich ist das Problem dabei, dass ich hin und her gerissen bin, weil
du manche Dinge... Du darfst mir auch Fragen stellen.
Okay, weil manche Dinge sich widersprechen dabei. Der niedrige Alkohol passt für mich nicht zur Beschreibung von den Aromen und der Farbe und eigentlich von der Gesamtbeschreibung also des Weines.
Also 13 ungefähr, habe ich gesagt, von der Wahrnehmung. Es könnte etwas höher sein.
Okay, ich hätte ihn so bei 14,5 ungefähr laut der Aromen dann beschrieben. Es ist für mich ein sehr gut gemachter Wein, also auch kein, sag ich mal, authentisch, traditioneller, intuitiver Wein. Wenn man mit verschiedenen auch Reifegradationen des Weines gearbeitet hat, ich würde sagen, warmes Klima, neue Welt oder neues Anbaugebiet und vom Alter um die 4 bis 5 Jahre.
Vielleicht habe ich ihn reifer beschrieben.
Okay.
Er ist jünger.
Ja.
Und das Holz ist wirklich gut integriert.
Ja.
Sehr gut. Also, und ich, für mich hat er zu viel Terroir.
Oh.
Also ist er zu sehr in diese Garrigkräuter und diesen Rasierpinsel, als dass ich ihn in die neue Welt stecke.
Okay.
Also
Rebsorte wäre für mich Cabernet Sauvignon.
Mhm.
Ist es reinsortig oder ist es eine Cuvée?
Nein, es ist eine Cuvée.
Ah, okay. Dann wird es wahrscheinlich traditionell Bordeaux sein.
Mhm.
Und da würde ich ihn aufgrund der Beschreibung so eher in, also Richtung Médoc.
Mhm. Du kannst, also wir sind ja ein bisschen wärmer von den Aromen.
Okay, weil ich viel Kräuter und ein bisschen was Grünes mit rausgehört habe, deswegen war ich da in der in der Richtung linkes Ufer unterwegs.
Das
und
ist
ziemlich
richtig.
Nördlich.
Hm. Aber wir gehen ein bisschen weiter südlich.
Okay. In Richtung das, Graf?
Ja.
Oh, wow.
Ja.
Das dann Cabernet-lastig wahrscheinlich. Ja.
Genau, die machen sehr frische Weine.
Okay.
Ja.
Wie weit würde es jetzt gehen mit Jahrgang, mit Rebsortenaufschlüsselung und Namen vom Weingut? Oder?
Also so weit gehen wir nicht. Also
gut.
Wir sagen vielleicht noch das Weingut dazu, weil wir denken, dadurch können wir es genauer eingrenzen. Vielleicht ist es ja vom Nachbarweingut, dann ist es natürlich super. Manchmal kann es auch stimmen. Aber wenn man die AOP plus den Jahrgang hat und dann, wenn du dann sagst, es ist ein Grand Cru Classé de Graaf aus Pessac-Léognan, dann gibt es ja nicht so viele, ja, die dann auch Rotwein machen.
Ja.
Ja, und dafür klassifiziert sind. Ja. Und das ist, soll ich sagen?
Gerne.
Es ist Château Carbonieu.
Oh,
aus 2016,
Klassiker.
Ja.
Interessant fand ich die Vielschichtigkeit in der Aromenbeschreibung, dass du
ja.
das unglaublich gut herunterdeklinieren konntest und also dann eine richtige Aromenwelt aufgebaut hast. Ist das gelegentlich rein interpretiert oder ist das wahrgenommen? Ist es Training, ist es Begabung?
Nee, ich such's.
Ja.
Also ich versuche, alle Aromen zu hinterfragen, ob die da sind. Weil ich habe quasi einen Plan, nachdem ich verkoste. Und wenn ich das checke und es da ist, dann sage ich es. Ich checke es aber auch im Kopf. Und wenn es nicht da ist, erwähne ich es nicht.
Okay.
Außer es ist relevant zu sagen, dass es nicht da ist.
Mhm.
Ja.
Also wenn du jetzt beim Cabernet Sauvignon angenommen, du weißt schon, dass du den beschreiben möchtest, keine Johannisbeere hast, würdest du ganz klar darauf hinweisen, dass die Johannisbeere nicht vorhanden ist.
Genau. Ja.
Mich hat total das Tomatenmark verunsichert, weil das eigentlich Cabernet nur aus der neuen Welt haben.
Ja, das kam auch erst am Gaumen.
Ja.
Ja. Weil er hat wirklich so was Herzhaftes. Also
ja.
Schon spannend.
Okay,
als ich den eingekauft habe, dachte ich, kann ich das bringen? Den glasweise im Hotel zu servieren? Aber
ja.
Wir verkaufen ihn wirklich ohne Ende. Die meisten trinken 2 Gläser, weil er so saftig ist. Ja.
Und kann ich bringen wegen dem Preis oder wegen der Komplexität des Weines oder warum hattest du Sorgen?
Er ist super fair.
Ja.
Und ich dachte, vielleicht bräuchten die Leute bei einem Bordeaux mehr Holz.
Ja.
Ja. Und
Aber
vielleicht auch mehr, noch mehr Kraft.
es ist
Ja,
aber ja ein
weniger
Geschenk,
Säure.
dass der wenig Alkohol hat und dass der, also mehr oder weniger, so wie das herausklingt, auch wieder in diese traditionelle Richtung und das
Ja.
Trinkfrische und
Also,
Lebendige zurückschlägt.
genau. Nicht nur konzentriert und überreif. Ja.
Ja. Jahrgang war, ich glaube, das hat's noch
16.
nicht, 16.
Ja. Also
Cool.
schon schön trinkreif. Ja.
Ich habe auch einen Wein vorbereitet. Also eigentlich habe ich zwei vorbereitet, aber vielleicht machen wir mal einen. Ich würde mit einem Weißwein anfangen. Haben wir an einen Weißwein gedacht, weil wir es draußen recht warm haben. Deswegen dachte ich, passt ein Weißwein. Und wenn ich mir die Farbe anschaue, hat der im Glas eine relativ kräftige Farbe. Es geht so ganz leicht ins richtig Goldene. Ist ausgeprägt. Es ist ein extrem schmaler, leicht wässriger Rand. Wirkt recht brillant. Leuchtet. Und wenn ich den Wein schwenke, ist der nicht unbedingt zu viskos. Also er wirkt auch da recht frisch. Aber er wirkt sehr stimmig. Also er wirkt gänzlich. Also er wirkt nicht separiert, sondern allein vom Fließverhalten wirkt das ziemlich stimmig. Wenn ich reinrieche, habe ich zuallererst Aromen, die mich so an Heu erinnern. An so altes Sommerheu ein wenig. Und dann kommt so ein Druck von Apfel, Birne, Ananas, aber Ananas, die man aufgeschnitten hat und dann irgendwie schon einen halben Tag hat stehen lassen. Aprikose, ein bisschen Zitrusfrucht. Und die Zitrus, aber so eine richtig gelbe, fast bräunliche Zitrone. Bisschen was Bananiges ist so im Unterton, aber so mehr Bananenschale. Und wenn ich ihn probiere, habe ich Gaumen voll. Ich habe eine sehr schön präsente Säure, die den gesamten Gaumen auskleidet, die sich so ein wenig an den Wangen festhängt. Ich habe eine Attacke mehr im ersten Geschmacksdrittel. Da kommt die Frucht auch viel mehr zum Tragen. Die zieht sich dann so über die Zunge. Im zweiten Geschmacksdrittel habe ich sehr viel Druck und einen sehr ausgewogenen Nachgeschmack. Es kommen so recht wilde Aromen, bisschen was Kräutriges am Gaumen, was so langsam nachschmeckt. Der Wein ist so ungefähr 10 Sekunden, 10, 15 Sekunden, also nicht zu lang, aber trotzdem präsent. Und dann kommen diese ganz reifen Früchte nochmal nach. Die Säure ist, also trägt den Wein, aber sie dominiert ihn nicht. Und die Früchte betten sich regelrecht darauf. Ja.
Was ist mit dem Zucker?
Ich glaube, also der Wein, schmeckt trocken. Er hat einen leichten Schmelz. Ich glaube, der kommt vom Alkohol. Und sonst schmeckt er trocken. Was die Säure noch ein wenig, also nicht separiert, aber singulärer dastehen lässt.
Hat er auch nussige Aromen?
Geht in Richtung Walnuss. So Walnuss, aber so dieses Walnussschalige, wenn die schon ein wenig, also wenn die Nuss schon raus ist und die Schalen so ein bisschen liegen. Also nicht diese präsente, frische, grüne Walnuss, sondern die bisschen gereiftere.
Holz.
Aber sehr gut eingebunden. Ich denke, großes Holz. Das weiß ich leider nicht. Aber geschmacklich, es ist nicht schmeckbar, es ist fühlbar. Du hast eine ganz, ganz leichte, eine ganz leichte Oxidationsnote, wobei ich nicht weiß, ob die vom Holz oder vom Wein selber kommt, von der Entwicklung. Und geschmacklich ist das Holz gar nicht zu greifen.
Die Bananenschale, ist sie nur sensorisch in der Nase wahrnehmbar oder auch von der Phenolik am Gaumen?
Nur in der Nase.
Was meinst du über Mineralität? Wie riecht das? Nach was für einem Boden?
Ich finde, wenn man... Also ich würde da gar nicht versuchen, den Boden rauszuschmecken. Ich weiß nicht, ob der schmeckbar ist. Aber du hast mineralische Töne, die so an Flusskieselstein erinnern. Und die kommen ungefähr, wenn du das Glas so 5 bis 10 Zentimeter entfernt hältst. Also die etwas, ich finde schon schwereren Früchte, wenn die so im Glas stecken bleiben oder eben dann an der Seite vorbeigehen, dann schießt so ein wenig die Mineralität, die Frische dabei heraus.
Okay. Also von der Beschreibung bin ich auf jeden Fall in der alten Welt. Ich würde nach Frankreich gehen. Moderat vom Klima, vielleicht Richtung wärmer. Erste Idee war weiße Rhône-Cuvée, Massan Roussan, nördliche Rhône. Zweite Idee, vielleicht doch ein Chenin Blanc von der Loire. Vom Alter schon was Gereiftes, so 5 bis 8 Jahre, aufgrund der Farbe, aufgrund der Aromen. Und ich gehe jetzt mal an die Rhône und sage, es ist ein Hermitage. Ein Hermitage Blanc. Ja, von einem guten Produzenten aus 5 bis 8, 2018.
Ist das Sender oder Empfänger, wenn das jetzt so falsch ist? Also habe ich es dann falsch beschrieben oder du falsch interpretiert?
Ich habe es wahrscheinlich falsch interpretiert. Okay. Oder willst du mir noch was sagen, was für dich die Merkmale sind, woran du den Wein erkennst?
Ich hätte ihn anhand der Aromen erkannt. Ist Rebsorten rein.
Okay.
Wir sind in Deutschland. Okay. Das Jahr ist richtig. Und ich empfinde die Rebsortenaromen, die ich als prägnant herausgeschmeckt habe oder herausgerochen habe, schon als sehr, sehr typisch für diese Rebsorte.
Dann sind wir bei einem Grauburgunder oder Weißburgunder?
Weißburgunder, ja.
Ja, okay. Und Baden oder Südpfalz?
Nordpfalz.
Würde ich jetzt sagen?
Nordpfalz.
Ah ja, cool. Ja, das kann natürlich auch sein.
Ja. Aber also sehr, gehst du da mit dem Ausschlussverfahren um, dass du sagst, es könnte niemals Rheingau sein, es könnte niemals Hessische Bergstraße oder Mosel sein? Oder sagst du, nein, das hört sich und fühlt sich so an?
Es hört sich wärmer an.
Ja.
Ja. Also es hört sich einfach weiter südlich an als Mosel oder Rheingau. Und Weißburgunder aus dem Rheingau gibt's, aber ist nicht so typisch. Hm. Ja.
Also es ist ein Weißburgunder 2018 von Wagik Pfaffmann aus Groß-Karlbach bei Grünstadt.
Mhm. Cool.
Und sehr schön gereift, also sehr schön gereift. Ich meine, er hat großes Holzfass, da müsste ich leider im Augenblick passen. Aber ich
hört sich danach an.
Ich mochte deinen Gedanken mit der nördlichen Rhone. Kann ich eins zu eins nachvollziehen? Also auch wenn ich so meine Worte rekonstruiere, finde ich die Richtung komplett richtig. Chenin Blanc hätte ich absolut nicht, also würde ich ganz anders beschreiben. Aber das ist wahrscheinlich immer die eigene Wahrnehmung oder das, welche Quellen, welche Informationen man hat.
Ja, beim Chenin würde ich sagen maximal das Heu und die reifen Früchte.
Das Heu kam von mir, von der Reife.
Ja.
Weingüter, die wahrscheinlich jeder von uns kennt. Und eines davon ist die Domaine Comte Lafond. Und doch, und das finde ich ist das Interessante, weiß kaum jemand etwas über diese Domaine. Der Begründer der Domaine Comte Lafond ist der 1864 geborene Jules Lafond, der als Anwalt tätig 1894 Marie Bosch, deren Familie ein Anwesen im Urso besaß, heiratete. Der Beginn einer Erfolgsgeschichte, die darin gipfelte, dass ich nicht weiß, ob es Freud oder Leid ist, als einer der besten Weinproduzenten der Welt bezeichnet zu werden. Für Dominique Lafond, dem Winzer, der diese Domaine zu dem gemacht hat, was sie heute ist, war es oft zumindest unerträglich. Als junger Mann sorgte eine angespannte Beziehung zu seinem Vater René dafür, dass Dominique einen Großteil der frühen 80er Jahre außerhalb vom Weingut verbrachte, obwohl er immer wieder zur Ernte zurückkehrte. Erst 1987 übernahm er von seinem Vater die Leitung des Weingutes. Lafond ist einer der Winzer, die am liebsten selber im Weinberg stehen. Nicht selten findet man ihn auf seinem Traktor im blauen Overall. Das Durchschnittsalter seiner Reben liegt bei 40 Jahre und in den letzten 10 Jahren lag der durchschnittliche Ertrag bei 30 bis 35 Hektoliter, wird also extrem gering gehalten. Die Domaine wurde 1995 organisch und seit 1998 biodynamisch. Witzigerweise gibt Dominique Lafond selber zu, dass ihm nicht so wirklich klar ist, warum Biodynamie funktioniert, aber er sieht, dass dem so ist und deshalb macht er es. Lafond versteht es wie kein anderer, Typizität und Bodencharakteristik herauszuarbeiten. Die Verwendung von neuer Eiche variiert je nach Jahrgang und innerhalb der einzelnen Lagen. Montrachet ist der einzige Wein, der vollständig in neuer Eiche reift. Die Premier Crus werden in 25-40% neuem Holz ausgebaut und bleiben für 16 Monate im Fass. Es resultiert daraus, dass seine Keller notorisch kalt sind und somit die Fermentation extrem langsam vonstatten geht. Was natürlich nicht zuletzt den Wein zugutekommt. Es ist nicht lange her, dass Meursault als großer, buttriger Wein wahrgenommen wurde. Im Gegensatz zu den geradlinigen, mineralischen, fokussierten Weinen aus Pugny oder Chassin-Montrachet. Dennoch haben viele Verkostungen in den letzten 10 Jahren ganz klar demonstriert, dass Lafond es versteht, Meursault-Weine zu produzieren, die genauso rassig mineralisch sind wie seine Nachbarn. Und Lafond hatte eine Vision. Im Jahr 1999 gründete die Familie Lafond das Weingut Les Héritiers du Comte Lafond im Mâconnais in Milly-la-Martine, das heute 25 Hektar in biodynamischer Weise bewirtschaftet. Die Weine zeigen in ihrer Spannung und Dichte ganz klar die Handschrift von Dominique Lafond. Und er hat, wieder als Pionier, einen wesentlichen Beitrag zum Renommee der Appellation Mâcon geleistet. Im Jahr 2020 meinte er in einem Interview, in 30 Jahren habe ich in meinem Weingut nicht mehr als 4 Hektar hinzufügen können. Es war einfach zu teuer. Mâcon war ideal. Eine Stunde entfernt der gleiche Boden, ein ähnliches Klima, die gleiche Traube. Das war absolut einfach für mich, hier ein neues Weingut zu gründen. Ich hätte mir auch Weinberge im Midi kaufen können, wie es andere taten, aber das hätte bedeutet, mit verschiedenen Böden und Sorten zu arbeiten. Darüber hinaus gibt es Parzellen, die noch zum Kauf angeboten werden, sodass ich nach und nach expandieren kann und mich langsam mit dem unbekannten Terroir und dem großen Potenzial vertraut machen kann. Es ist ein Projekt, das von der Domaine Comte Lafond getrennt ist, das mit geliehenem Geld finanziert wird und in dem die gesamte Familie Lafond beteiligt ist. Dominique wollte, dass dieses Projekt von Anfang an auf eigenen Füßen Füßen steht und es wurde sehr schnell erfolgreich, weil die Weine die Präzision haben, die man von Lafont-Wein gewohnt ist. Doch was macht diese Weine im Macron so einzigartig? Ein perfektes Beispiel, um dies zu verstehen, ist der 2022er Saint-Véran aus dem Hause Les Héritiers du Comte Lafont. Ein richtiger Klassiker Macron. In der Nase Aromen, die von heimischen exotischen Früchten wie Äpfel, Mirabelle, Pfirsich und Mango untermalt von zarten Blütennoten berichten. Am Gaumen zeigt er sich mineralisch, mit frischer Säurestruktur und dazu dem typischen Chardonnay-Schmelz. Ein absoluter Klassiker und ein schöner Einstieg. Einstieg jedoch nur preislich, denn qualitativ ist dieser Wein ganz großes Kino. Noch nie Saint-Véran gehört? Die Enklave liegt am südlichen Ende des Bereichs Mâconnais. Man darf sie jedoch nicht mit der gleichnamigen Gemeinde in der Provence verwechseln. Die Weinberge umfassen über 742 Hektar und überziehen 8 Gemeinden. Zugelassen ist ausschließlich Chardonnay. Und diese noch recht junge Appellation hat das AOC-Siegel erst 1971 erhalten. Wird witzigerweise durch die Appellation Puy-Fuissé getrennt und besteht somit aus zwei separaten Inseln, die sich auf fossilem Kalkstein aus dem mittleren Jura betten. Was Dominique Lafont dort auf Les Héritiers du Comte Lafont erschaffen hat, ist einmalig. Und er scheint auf den absoluten Höhepunkt seines Schaffens zu sein. Es gibt keine Geheimnisse für ihn mehr. Er versteht die Reben, er versteht den Boden, den Keller und trotz der Veränderung auch das Klima und lebt seine immense Kompetenz, die auf 30 Jahren Erfahrung basiert und es ihm ermöglicht, jeden Wein nach dem Jahrgang zu optimieren. Es gab einige Weine in den 80er Jahren, die enttäuschend waren, aber seit 1990 hat er kaum eine Fehlentscheidung getroffen und möglichst lange möge das so weitergehen. Ein großer Winzer, der der nachfolgenden Generation weiter mit voller Kraft und Tatendrang zur Seite stehen wird. Und apropos nächste Generation, im Dezember 2021 hat Dominique Lafont nach 37 Jahren an die nächste Generation übergeben und die Leitung des Weingutes seiner Tochter Lea und seinem Neffen Pierre übertragen. Ja, und obgleich dieses Weingut ja schon über 150 Jahre alt ist, ist es faktisch erst die zweite Generation, die eine so große Verantwortung hat. Denn vorher wurde auf der Domaine ein recht normaler Burgunder erzeugt. Dominique hat tatsächlich als erster Lafont ein Weingut von Weltruhm aufgebaut. Als einer der führenden Pioniere im biologischen Weinbau hat er frühzeitig auf Nachhaltigkeit, Vitalität und Biodiversität in seinen Weinbergen geachtet. Vielen Dank für diese Vision. Vielen Dank für die besonderen Weine. Und noch ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Signitz.
Macht ihr es öfters?
Ja, ich hatte einen guten Freund, der mit mir gelernt hat. Und wir haben uns gegenseitig unsere Notizen vorgelesen. Mhm. Als Training am Telefon sozusagen.
Ah, super.
Für die Konzentration ist es super. Ohne Notizen zu machen.
Ja. Und wahrscheinlich auch, um sich die einzelnen Aromen zu, also geschmacklich zu verbalisieren, dass man den, dass man diese Verbindung hinschafft.
Ja, und auch um einen Kopf offen zu haben. Ja. Wie beschreiben andere? Was muss ich vielleicht selbst noch checken? Mache ich das nicht? Ja.
Sind für dich die Klassiker interessanter oder absolute Freak-Geschichten? Also was Neues, was Unbekanntes?
Ich fand alles spannend.
Okay.
Also ich liebe die Klassiker. Ich finde aber manche freakigen Sachen, wenn sie gut gemacht sind, super.
Wie
auch mal überraschen.
Wie wichtig ist für dich der Ort dabei? Also kannst du Wein überall konzentriert probieren oder brauchst du eine bestimmte Umgebung, dass du...
Also Tageslicht wäre schon gut.
Ja.
Oder eine gute Beleuchtung.
Ist das für dich auch, oder wäre das für dich wichtig, darauf zu achten, wenn du irgendwo Wein trinken gehst oder wenn du im Restaurant bist? Oder ist es dann einfach nur trinken, fallen lassen, die Entspannung genießen?
Man muss sich wohlfühlen.
Ja.
Also ich würde nicht Wein trinken, wenn ich wo bin, wo mich Aromen stören. Ja, oder auch das Umfeld einfach nicht stimmig ist.
Okay.
Also für mich muss Wein immer positiv sein. Ich will das mit nichts Negativem verbinden, weil es so wichtig ist in meinem Leben.
Ja. Ist es, kann es auch unkompliziert sein? Also bei einer Party, beim Tanzen gehen, beim... Ja.
Ja, aber ein bisschen Niveau soll es haben, ja. Also...
Der Wein dann auch oder kannst du dich runtergradieren? Also wenn du jetzt zu den Nachbarn eingeladen wirst und da gibt es Henkeltrocken.
Dann darf ich gerade keinen Alkohol trinken. Oder ich habe Kopfschmerzen.
Ja.
Also schon im Vorfeld. Ja, ich bin da wirklich. Also es geht nicht.
Ja.
Ich schaff's nicht.
Du hast da schon
Grenzen.
Ich kann's
Grenzen. Da nicht trinken.
Ja. Ja. Muss man
ich
auch nicht.
Ich habe nur sehr. Also die Toleranz ist dann nicht so hoch.
Wo sind die Grenzen da zu suchen? Also fängt das schon beim Liter-Riesling an oder sagst du, nein, der kann trotzdem gut gemacht sein? Also nach unten? Und wo sind die Grenzen nach oben? Hast du da auch Grenzen oder ist, sagst du...
Also es gibt ja wirklich tolle Betriebe, die auch Literweine abfüllen. Mhm. Sowas schon eher als ein Supermarktwein, den es auf einem, ja, der quasi... Der Inhalt günstiger ist als die Verpackung, ja.
Was nicht selten ist.
Ja. Also da tue ich mir schwer und nach oben, also ja, irgendwann sagt halt der Igel im Geldbeutel nein. Weil mittlerweile als Familie muss man da schon ein bisschen drauf achten, dass man nicht das ganze Geld für Wein investiert.
Hm. Ja. Losgelöst davon, kannst du das gutheißen? Also findest du das angemessen, dass manche Weine halt 20.000 Euro kosten, 50.000 Euro kosten? Oder sagst du,
ja,
schade, dass die Entwicklung da ist?
Ich finde es schade, dass es so extrem ist, dass Weine so gering verfügbar sind. Das
ja.
ist furchtbar. Und es ist ganz schlimm, dass Menschen das spekulativ ihr Geld darin anlegen. Also das schadet uns in Restaurants.
Ja. Ja. Sammelst du Wein?
Ja. Nee.
Gar nicht.
Also ich kaufe mir Wein mit dem Ziel, dass ich ihn trinke.
Aber legst du ihn bewusst weg, dass du das Trinkfenster
genau.
irgendwann...
Genau.
Kannst du das theoretisch... komplett einschätzen? Dass du sagst, der
ja, ja.
Riesling von dem Produzenten...
Also wenn im Keller nichts passiert, also ja. Frost oder Hitze. Mein Keller ist ganz gut.
Ach, schön.
Ja.
Wo, in welcher Phase magst du die Weine am liebsten? Also bist du ein Jungweintrinker, ein Reifeweintrinker? Sagst du... Mhm. Mit 3, 4 Jahren. Das ist immer schwer zu pauschalisieren, aber...
Ja, also es ist wirklich Rebsorten- und regionsabhängig. So wilde Sachen von biodynamischen Weingütern, die so wirklich Natural Wein machen, vielleicht auch Maische vergoren, mag ich es oft jünger lieber.
Mhm.
Aber klassische Sachen wie ein Riesling großes Gewächs, 10 Jahre und später.
Okay.
Ja. Ja.
Gibt es irgendwas, was dem Wein nahe kommt? Also findest du ein Getränk, das eine ähnliche Komplexität und Tiefe hat?
Tee.
Tee.
Ja.
Und du bist leidenschaftlicher Teetrinker oder eher weniger?
Ja.
Ja, oh, wow.
Ja, ich würde sagen, so 40, 50 Sorten habe ich.
Zu Hause?
Ja.
Sehr cool. Eine bestimmte Richtung, ja. Also Schwarztee, Grüntee,
Am liebsten schwarze und grün.
Ja.
Und ich habe aber auch weiße. Ja. Wir haben auch, wie heißt es aus China? Ich weiß, komme jetzt gerade nicht drauf. So ein schwarzer, ja, Puer-Tee, einen schwarzen. Den trinke ich nicht so gern. Ja.
Und den Tee wählst du dann nach Tagesstimmung aus? Oder weil du sagst, auch die von hinten müssen auch mal wieder? Oder...
Ja, ich rieche dran und gucke, wo ich Lust drauf habe. Ja.
Nur
und
morgens
auch nach Tageszeit.
Oder nachmittags oder abends? Nach Tageszeit. Ja.
Ja, also das kommt spontan. Ich trinke auch viel Kaffee.
Ja.
Und manchmal mache ich kaffeefreie Tage und dann gibt es viel grün und schwarz.
Sehr cool.
Ja.
Ich habe mit Kaffeetrinken aufgehört. Das war die härteste Entzugskur meines Lebens.
Ja, das glaube ich. Also so weit bin ich noch nicht.
Ich musste auch den richtigen Zeitpunkt abpassen. Also es war,
ja.
War
ja,
sehr
also
spannend.
Ich mein, Ja, das kann ich mir vorstellen. Was hast du gemacht, dass du dann gegengesteuert
Mein
hast? Weil da
Leben
kriegt man ja
umgestellt.
wirklich
Also es
Kopfschmerzen.
war mit dem Abgeben der Bar, brauchte ich halt nicht mehr diesen. Ich habe ja Kaffee getrunken, damit ich funktioniere. Und damit ich meinem Körper suggestiere, jetzt musst du wach sein. Also man gibt ja mehr oder weniger mit dem Geschmack von Kaffee nur den Auslöser. Und am Anfang ist ja ein Scheineffekt, weil Kaffee ja eigentlich erst nach 3, 4 Stunden wirkt und nicht nach, wie wir glauben, wir trinken den Espresso, nach 10 Minuten sind wir fit. Mit der Umstellung meines Lebens brauchte ich das eben nicht mehr, dass ich funktionieren musste, sondern konnte mir dann eben auch Ruhephasen gönnen, wenn der Körper die brauchte, um eben zu seinem Mittelmaß zu finden. Man muss eben auch ganz krass akzeptieren, das fand ich für mich total spannend, dass wir ja auf so einer absoluten High-Ebene leben und agieren, wenn wir Kaffee trinken. Also wir sind ja immer so fast wie aufgedreht. Man muss den Normalzustand akzeptieren, dass dieses nicht dieses ich bin super munter, sondern ich bin ausgeglichen, der Normalzustand ist. Und mit der Akzeptanz dessen konnte ich ja ohne Kaffee leben, habe eben auch versucht, keine Suchtverschiebung zu betreiben, dass ich eben Tee trinke oder dass ich Mate trinke oder keine Ahnung, irgendwelche Energy Drinks oder Kakao oder sonstiges, sondern eben nur Wasser. Und es hat Also, es waren echt 3 Tage, wo ich einen richtigen Grauschleier vor Augen hatte. Also, ich hatte keine Kopfschmerzen
Wahnsinn.
oder sonstiges, sondern es war richtig so. Und die Augen fielen mir immer ganz spontan zu. Also, es war recht krass eigentlich. Und dann lichtete sich der Nebel im wahrsten Sinne des Wortes.
Wahnsinn.
Und ist jetzt 5 Monate her. Ich hatte zwischendurch schon immer mal
Wow.
probiert. Aber ich mochte es halt nicht. Das wäre wahrscheinlich auch mein Problem mit Alkohol. Ich mochte es nicht, dass eine Substanz mein Leben bestimmt.
Ja.
Und deswegen war es für mich eigentlich schon ein lang gehegter Wunsch, mit Kaffee aufzuhören. Ich habe es geliebt. Ich habe teilweise auch manchmal 20 Tassen am Tag getrunken. Also ich war schon krass abhängig in schlimmen
Ja.
Zeiten vor 15 Jahren. Und ja, das war mein Kaffee-Junkie-Exkurs.
Ja, ist das krass. Also ich zu dem Thema kann ich dir auch was erzählen. Ich habe, als ich mich für den Master vorbereitet habe, so viel Kaffee getrunken, dass ich komplett übersäuert war.
Oh,
Oh ja, dann musste ich komplett von 100 auf 0. Und das war ein Monat, bevor ich mein Tasting bestanden habe. Und ich habe gedacht, ich kann nicht aufstehen. Ich bin zu müde, es geht gar nicht. Und dann habe ich anstelle Kaffee nur Kräutertee, Basentee getrunken, um auch den Magen wieder zu beruhigen. Und ich bin dann laufen gegangen.
Machst du ja ohnehin viel, ne? Joggen als
Ja,
Ausgleich.
jetzt nicht mehr ganz so oft.
Okay.
Also mit der Kleinen kriege ich es logistisch nicht so hin. Also ich habe irgendwie da nicht so viel Zeit. Ich mache jetzt mehr Yoga. Das geht irgendwie schneller von zu Hause und man kommt schneller runter. Ja, ohne dass man dann viel vorbereitet. Man muss sich nicht anziehen. Man ist hinterher auch nicht so schlimm durchgeschwitzt, dass man dann unbedingt duschen muss. Ja, das kann man auch mal 20 Minuten zur Beruhigung zu machen. So.
Das stimmt.
Aber da war ich dann immer laufen und habe so meinen Kreislauf hochgepusht.
Okay.
Ja. Und das hat auch geklappt. Und ja, ich würde
Hast du
sagen,
geschmackliche
seit.
Unterschiede festgestellt, dass du ohne Kaffee, das habe ich zum Beispiel nicht, ich habe nicht
Ja,
mehr geschmeckt.
ich auch nicht.
Okay.
Also überhaupt nicht. Und ich kann auch einen Kaffee trinken und 2 Minuten später verkosten.
Ja, das kann ich auch. Also da
Also
bin ich
es war
auch.
eher dieses Mangel an Koffein. Das hilft, dass der Adrenalinspiegel so hoch ist und man so wahnsinnig wach ist. Aber es geht auch mit Laufen gehen. Ja.
Cool.
Ja.
Ja, wie bist du eigentlich in dieses Weinthema gekommen? Also du hast ja großartige Stationen schon hinter dir. Und die gesamte Klaviatur auch der Restauration bespielt,
Ja.
aber wann kam das? Hattest du ein Vorbild? Hast du eine Initialzündung?
Also ich war in der Ausbildung ja glücklicherweise in einem Hotel mit einem Sterne-Restaurant. Mhm. Und da war das irgendwie toll, eine Weinbegleitung zu trinken, also für die Gäste. Und die durfte ich teilweise mit aussuchen. Und da haben wir dann so ein bisschen uns damit beschäftigt.
Hat dich da jemand begleitet? An die Hand genommen oder gezeigt? Oder wolltest du sein wie jemand?
Also ich wollte nicht sein wie jemand, sondern ich hatte eher Menschen, die mich auf meinen Weg begleitet haben und die mich unterstützt haben. Ja, angefangen mit Christina Hilker, nach der Ausbildung gleich war
ja,
das
da Speisemeisterei
meine
zusammen
erste
gearbeitet,
Stelle,
ne?
Genau.
Ja.
Mit ihr habe ich heute auch noch Kontakt. Ja, dann war ich mal so eine Zeit auf mich allein gestellt. Dann habe ich meinen Sommelier gemacht. Nach der Ausbildung war dann Litwina W. Mhm. Die war natürlich auch eine coole Chefin, hat mich sehr geformt, würde ich sagen, hat mir gerade in Stresssituationen geholfen.
Okay.
Ja. Also manchmal denke ich heute noch drüber nach, wie würde Litwina entscheiden.
Ist ja schön.
Ja, und was die Weiterbildung angeht, da ist ja der größte Mentor Alex Koblinger. Ja.
Okay.
Also das war, ich glaube, ich hatte in den Prüfungen oft vor Augen, wie er da Zeit und Energie investiert hat, mich zu unterstützen. Und ich habe dann jedes Mal gehofft, hoffentlich muss ich nicht noch weitere Zeit von ihm beanspruchen.
Ach Gott, ist ja niedlich.
Ja, ja.
Krass.
Ja, also er hat mitten im Salzburger Festspielen, hat er nach dem Lunch, vorm Abendservice, nach dem Abendservice mit mir Blind-Tastings geübt. Also wirklich Hammer.
Als
was
Prüfungsvorbereitung
da Leute.
Oder für also Prüfungsvorbereitung für die Master Sommelier Ausbildung
ja.
Oder da davor
ja.
Schon?
Nee, Master
nee, dort.
Sommelier.
Ja.
Davor, das habe ich, ja, da ja, würde ich jetzt nicht sagen, dass das so einzelne Personen waren, die mich dabei unterstützt haben. Also da klar hat man da mit vielen Sommeliers geredet, aber eher so ein Gesamteindruck sich vermittelt. Ja.
Hast du selber jemanden schon geprägt? Also Ziehkinder, wo du sagst, toll, was aus denen geworden ist. Und mit denen habe ich damals in der Überfahrt im Jakob in der Speisemeisterei
also,
zusammengearbeitet.
Was richtig cool war, war eine Kollegin aus der Überfahrt, hat vor ein paar Jahren nochmal mit mir in Hamburg gearbeitet.
Ja.
Dann auch ein anderer Kollege, der kam dann auch für die Eröffnung und ja, ich denke schon, dass ein paar von mir geprägt wurden. Also der Julian Schweikart vielleicht, den habe ich hier im Hotel lange gehabt als Kollegen. Ja, und da ist man wahnsinnig stolz, wenn man sieht, wie die Erfolg haben.
Ja.
Also es ist eigentlich noch besonderer, als selbst Erfolg zu haben.
Finde ich auch.
Ja. Ja,
also
das macht
die Freude
einen
mit,
viel
ja.
größer.
Ja, ja.
Ja. Also, und da will ich eigentlich gar nicht so sagen, also auf gar keinen Fall, dass ich mich auf die Schulter klopfe, sondern dass ich sage, cool, wie die ihr Bestes rausholen und ja, wie die einfach alles geben. Ein Kollege aus der Überfahrt war kurz aus der Gastronomie raus und ist jetzt aber wieder im Restaurant. Und sowas macht mich stolz. Ja.
Ja.
meisten der über 20 Sommeliers, die wir in den letzten 6 Monaten hier zu Gast hatten, haben Portugal als das absolut unterschätzte Weinland bezeichnet. Das Weinland, in dem es die besten Preis-Leistungs-Relationen gibt. Das Weinland, das überraschen kann. Das Weinland, das anders ist als viele andere. Und ein perfektes Beispiel dafür ist der 2022er Moon Harvested aus dem Weingut Herdatsch Dus Groß. Herdatsch Dus Groß befindet sich im Alentejo, der Region, die absolut bekannt ist in Portugal für ihre Weine und Olivenöle. Das Weingut liegt nahe der Stadt Berge und die Region Alentejo liegt im Süden Portugals und erstreckt sich von der Atlantikküste im Westen bis zur spanischen Grenze im Osten. Es ist die größte Region Portugals, sowohl flächenmäßig als auch in Bezug auf die landwirtschaftliche Produktion. Die Weinberge umfassen 20.000 Hektar Rebfläche. Bis Ende der 70er Jahre war das Alentejo nicht für den Wein, sondern vor allem für die riesigen Weizenfelder, für die zahlreichen Olivenbäume und für die verstreut in den Weizenfeldern liegenden Korkeichenwäldern bekannt und wurde deshalb auch als der Brotkorb Portugals bezeichnet. Mehr als die Hälfte der Weltproduktion an Korken kommt aus Portugal und davon wiederum der weitaus größte Teil aus dem Alentejo. Ab den 80er Jahren wurde auf Qualitätsweinbau gesetzt und war damit sehr erfolgreich. Inzwischen wird das Gebiet als Kalifornien Portugals bezeichnet. Das Klima im Alentejo ist mediterran mit heißen, trockenen Sommern und milden, feuchten Wintern. Diese klimatischen Bedingungen sind ideal für den Weinbau und für die Olivenproduktion. Doch zurück zum Weingut Herdatsch Dus Groß. Dieses Weingut umfasst etwa, man möge sich festhalten, 730 Hektar Land. Von denen werden 93 Hektar für Weinbau genutzt. Der Rest beherbergt riesige Olivenhaine und man setzt auf absolute Biodiversität. Das heißt, betreibt auch Viehwirtschaft, hat einen über 80 Hektar großen Damm als Wasserressource und versucht in jeder Beziehung immer ein Stückchen weiterzudenken. Herdatsch Dus Groß produziert eine Vielzahl von Wein, sowohl aus portugiesischen als auch internationalen Rebsorten. Darunter Rebsorten wie Alicante Boucher, Aragonés, Torriga Nacional, Syrah und Verdelho. Zu den bekanntesten Weinen des Weingutes gehören der Reserva und der Moon Harvested. Der Moon Harvested wird zu einer bestimmten Mondphase gelesen, was laut Luis Duarte, immerhin einer der erfolgreichsten Weinmacher Portugals, einen beachtlichen Unterschied machen soll. Der Moon Harvested ist ein eleganter Kraftprotz. Vielleicht ist ja wirklich was daran, die Mondphase mit der Traubenernte abzustimmen. Jedenfalls überzeugt dieser Wein und beeindruckt schon beim ersten Glas auf nachhaltige Weise mit seiner Kraft, seiner Frucht, seiner Art, seiner Struktur und seiner Seele. Und ich bin gespannt, wie sich dieser Wein nach 10 oder 15 Jahren entwickelt. Da steckt ein unglaubliches Potenzial drin. Und was ich besonders schätze, ist die Extravaganz des Geschmacks. Einfach wow, eine klare Empfehlung. Unbedingt vorher öffnen, gerne 1-2 Stunden vorher oder eine halbe Stunde vorher dekantieren, um die wilde Wucht dieses Weines zu bändigen. Das Interessanteste dabei sind die 13 Volumenprozent, die der Alicante Boucher, der mit 100% vertreten ist, vor seinem 12-monatigen Ausbau in französischem Holz herausgebildet hat. Ja, es ist die Nachhaltigkeit, die Herdatsch Dus Groß auszeichnet. Nicht nur, dass sie sich in verschiedenen Umweltinitiativen engagieren, auf unterschiedlichste Weise zertifiziert sind. Es war das erste Unternehmen, das vom Alentejo Wine Sustainability Programm in nachhaltiger Produktion zertifiziert wurde. Sie entwickeln auch eine Strategie zum Management der Biodiversität und der Ökosystemdienstleistung, die sich hauptsächlich auf die Förderung des Landschaftsmosaiks und die Definition von Wiederherstellung des grundlegenden ökologischen Netzwerkes konzentriert. Die Nachhaltigkeitsstrategie von Herdatsch Dus Groß integriert derzeit 15 der 17 UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung, nämlich keine Armut, kein Hunger, Gesundheit und Wohlergehen, hochwertige Bildung, Geschlechtergleichheit, sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, bezahlbare und saubere Energie, menschenwürdiges Arbeiten und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur, weniger Ungleichheiten, nachhaltige Städte und Gemeinden, verantwortungsvoller Konsum und Produktion, Maßnahmen zum Klimaschutz, Leben an Land und Partnerschaften zur Erreichung der Ziele. Wenn man sich einmal mit der tiefen Gedankenwelt von Herdatsch Dus Groß intensiver beschäftigt, ist man begeistert, fasziniert und beeindruckt von der Denkweise dieses noch recht jungen, erst im Jahre 2000 gegründeten Weinguts, das so unfassbar viel für diese Region und für viele Denkprozesse innerhalb des Landes tut. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für den tollen Wein. Und noch ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Segnitz.
Dem Titel, was kann man damit machen? Also was kann man sich dafür kaufen? So ganz blöd gefragt.
Also eigentlich sollte man mehr verdienen.
Ja.
Aber also man kann jetzt nicht erwarten, dass nur aufgrund des Titels mehr Geld fließt. Ich würde sagen, die Karriere muss man während der Ausbildung schon aufbauen, nicht erst im Nachhinein. Also, das war bei mir glücklich, dass ich das alles berufsbegleitend machen konnte. Und ja, natürlich, wenn jetzt jemand einen bucht, ist die Rechnung höher als davor.
Es lohnt sich auch im
Ja.
Großen und Ganzen, oder ist es
Ja.
in Deutschland immer noch so, dass es eher schwierig ist, das dann später umzusetzen? In Amerika oder teilweise in Asien ist es ja nicht das Problem, da werden die Gagen dann auch entsprechend gezahlt. In
Ja,
Deutschland.
also ich habe ja das Glück, dass ich festangestellt bin
Ja.
und nicht jeden Auftrag annehmen muss. Also wenn jemand das nicht zahlen will, dann mache ich das nicht. Ja.
Muss
Weil
man,
die
glaube ich, auch
Freizeit ist
konsequent
auch
sein
heilig.
für,
Ja.
genau, ja.
Ja, also das können dann andere Sommeliers machen, die damit ihr Geld verdienen. Ja.
Ja.
Und die halt einfach mehr Aufträge reinbringen und die da auch reinbringen müssen. Und denen kann ich nicht die Arbeit abnehmen. Und
Auch
will
nicht
ich auch
wegnehmen,
nicht.
genau.
Ja.
Ja.
Deswegen
Was
kann
sind
ich nicht
das?
das jedes Niveau machen.
Was sind das für Aufträge? Sind das dann Moderation oder sind das Schulungen oder welche
Ja, alles
Anfragen werden an dich
Mögliche.
ran?
Ja.
Ja.
Ja. Moderation, Schulungen.
Sind das noch
Ja.
Sommeliers in deinem Sinne oder sind das dann eigentlich mehr Entertainer oder Lehrer?
Ich denke, ein Sommelier ist immer Entertainer.
Ja, das stimmt.
Ja. Ja. Und Lehrer sollte man auch sein. Wenn man ein guter Sommelier ist,
Ist man
gibt
ja
man
im
auch
Prinzip,
sein
ja,
Wissen weiter.
das stimmt.
Ja.
Mit deinem tiefen Wissen, welche Region der Welt ist unterbewertet?
Schwer zu sagen. Gibt einige, ne? Vielleicht meine Heimatregion, Franken.
Ja.
Ja.
Find ich in der Tat auch. Also was dort auch
Ja.
entstanden ist, hängt das damit
Ja.
zusammen, dass die Franken selber zu viel trinken oder?
Ja, vielleicht auch
Ja. Also dass die
keinen
Weine kaum.
Ehrgeiz haben, das zu
Ja.
vermarkten.
Ist es der Größe
Ja.
geschuldet, dass das Gebiet nicht so riesig ist oder?
Ja, ich würde sagen, es wird schon viel vor Ort verzehrt. Die
Hm.
Endverbraucher fahren ja in die Weingüter und es ist eher eine Bequemlichkeit. Ja.
Okay.
Ja. Und vielleicht auch was Bodenständiges, dass
Ja.
man nicht so teuer sein will. Ja. Nicht zu elitär sein möchte.
Tolle Preis-Leistungs-Verhältnisse
Ja.
in Franken ist gigantisch. Und international, welche Region hältst du dafür? Unterbewertet?
Ja, da gibt es einige. Also, was kann man da sagen? Vielleicht der Süden Frankreichs, auch
Ja.
so die südliche Rhone. Also, das war ja so ein bisschen eingestaubt, bis auf die Parkerweine. Aber wenn man so Plan de Dieu oder Ventoux schaut, die Ecke. Das kennt man kaum.
Auch wie viele neue Betriebe dort entstehen, also wie viele
Ja,
nicht mehr an
Wahnsinn.
die Kooperativen abliefern
Ja, genau.
und
Ja.
selber ihren Wein machen, kleine Weingüter aufbauen und welche Individualität dort entsteht, finde ich.
Ja, das ist da verrückt.
Ja.
Und auch viele junge Leute, die dorthin zurückgegangen sind. Ja.
Gab es für dich mal den Wunsch, Wein zu machen?
Ja,
Hast du
doch.
schon mal Wein
Auch,
gemacht?
also ich habe bei Repols gearbeitet im Herbst und also ich habe großen Respekt vor jedem Winzer, der das Jahr für Jahr tut und mit so einer Weitsicht zu arbeiten. Also was ein Rebschnitt für eine Konsequenzen hat für die Zukunft,
Ja,
also
irre.
das ist, also kann man sich gar nicht vorstellen. Da sind
Ja.
wir in einer sehr komfortablen Situation nur kaufen zu müssen, was uns gefällt.
Ja.
Ja.
Wo wäre dein Weingut, wenn du eins hättest, oder wenn ich dir jetzt gerade eins schenken
Ich glaube in Südfrankreich.
würde?
Oder am Ätna.
Auch
Ja.
großartig.
Ja, der Ätna, der hat es mir ein bisschen angetan.
Die Weine, die Landschaft, die Kulinarik.
Ja. Ja, und auch die lebendige Erde.
Ja.
Ich finde es super spannend, dass der Berg atmet.
Kann man das in den Wein schmecken?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde die prickeln.
Ah, die
Ja.
prickeln, okay.
Ja. Ja, also die prickeln ohne zu prickeln.
Ja.
Also, das, die vibrieren.
Schöne
Ja, es
Beschreibung.
ist, ja.
Ja, mit dem Schmecken der Mineralität gibt es ja unterschiedliche Ansichten. Was,
Ja.
finde ich, auch die Weinwelt so spannend macht, dass es zu jedem Thema verschiedene Betrachtungsweisen gibt und ja auch immer oder oft eine personifizierte Wahrnehmung ist.
Ja.
Und manche sagen, man kann es nicht schmecken, man kann den Schiefer der Mosel nicht schmecken oder riechen.
Ja, also es ist vielleicht eine chemische Reaktion von Licht auf den Boden. Vielleicht auch nur auf die Farbe des Bodens, aber ich bin der Meinung, dass man das schmecken kann. Und ja, dass Weine auf rotem Boden mehr Kräuteraromen haben, das kann ich schon wahrnehmen, ob weiß oder rot.
Ich denke auch,
Ja.
es ist eine Be Betonung verschiedener Aromengruppen, ausgelöst durch den Boden oder vielleicht verschiedener Elemente, die in dem Boden
Ja,
sind und an den Wein abgegeben werden.
genau.
Also, dass
Aber es ist
man,
jetzt nicht der Boden
ja, man
selbst.
kann nicht
Ja.
Kalk schmecken oder kein, sondern,
Ja, da kannst du halt den pH-Wert
ja.
anders
Und das sind
wahrnehmen. Ne?
Herleitungen, ja.
Genau.
Gibt es eine Location, wo du gerne mal Wein empfehlen würdest? Also ein
Oh.
Restaurant, wo du mal für eine Woche reinsneaken könntest und.
Oh, einige. Also ich war ja jetzt vor kurzem bei Alex, bei Döllerers. Da
Ja.
hatten wir so einen Abend, das hieß Gipfeltreffen. Das
Ja.
war cool. Ja, ich würde auch mal einen Sommer auf Mallorca machen, in unserem Schwesternhotel.
Cool.
Ja, oder egal wo. Also da bin ich ganz offen.
Also gerne noch raus und gerne andere Weinkarten kennenlernen,
Aber
andere.
eher nur temporär. Also ich
Ja.
möchte schon meine Wohnung behalten. Ja, so
In Hamburg.
Gastspiele.
Ja.
Ja.
Sollten öfters mal stattfinden. Das finde ich ein
Ja.
unglaublich spannendes Konzept, weil es ja auch sehr, sehr viel für die eigentlichen Restaurationen bringt. Und man
Ja,
kann
es
sich ja
ist
recht schnell auch in
großartig.
eine Karte reinlesen. Wie wichtig ist für
Ja.
dich die Größe der Karte?
Na, die muss nicht gut groß sein, die muss nur gut sortiert sein.
Was ist für dich eine ideale Größe?
Also, ich finde meine schon sehr gut mit 400 Positionen.
Ja.
Viel kleiner muss nicht unbedingt sein.
Na, es
Ja,
ist.
200 würde vielleicht auch gut gehen,
Was oftmals ja auch
wenn
reicht.
man's, ja, wenn man es auf die Jahreszeit abstimmt. Aber
Das
wenn
ist.
es 4 Jahreszeiten funktionieren soll, finde ich
Ja.
400 schon besser.
Das stimmt, aber es macht ja auch keiner eine Jahreszeitenkarte. Es wäre auch interessant.
Ich
Ähnlich
mache
wie es.
das in unserem Parkview.
Okay.
Also weil aufgrund der Schnelligkeit der Beratung lasse ich quasi alles weg, was in Winter gehört, ist im Sommer gar nicht auf der Karte. Ja.
Ah, wow.
Ja.
Ist ja eigentlich naheliegend. Also es gibt ja immer Saisonweine, die zu einer bestimmten Saison von jemandem getrunken werden. Und
Ja.
warum? Letztlich sind die auf der Karte und machen nur Staub, mehr oder weniger.
Ja.
Also dass man da das.
Ja, und so erschlägt man die Leute dann nicht.
Ja.
Und wir haben halt in diesem Restaurant nicht jeden Tag ein Sommelier stehen oder nicht zu jeder Tageszeit.
Ja.
Und dann ist es leichter, wenn man eine Seite mit Empfehlungen hat und dann eine speziell aufs aktuelle Menü abgestimmte Karte. Ja.
Wie wichtig ist für dich noch Speise und Wein oder Wein und Speise in der
Also
Kombination?
für
Ist auch.
mich sehr wichtig,
Ja.
nicht für jeden Gast.
Oh, okay.
Also man muss es halt herausfinden, ob es um den Wein geht oder um die Prestige oder ob man wirklich die Kombination schätzt.
Ja.
Ja.
Hast du eine One-in-a-Lifetime-Kombination, wo du sagst, das hat mich dermaßen abgeholt oder da hatte ich so die gesamte Tiefe der beiden Elemente, Wein und Speise, richtig greifen können?
Ja, also in meiner alten Stelle hatte ich die Kartoffelkiste. mit einem 92er Riesling von der Mosel. Das war klasse. Es war eine Auslese.
Ja.
Und die Kartoffelkiste, die ist mit flüssigem Eigelb und Trüffel.
Ach, krass.
Und einer Madeira-Schü.
Ja.
Und das war mega. Aber es gab auch Leute, die es nicht wollten. Also da musste man auch mit Kritik lernen, umzugehen.
Ja, wegen der Süße des Weines. Also haben ja einige in der Tat nicht Befindlichkeiten, aber sie mögen diese Weine schlichtweg nicht.
Ja, auch die Petrolnote war ein Problem für viele. Konnten die nicht drüber wegriechen.
Okay.
Ja, aber es war es wert.
Ein Wein deines Lebens?
Oh. Weiß nicht, vielleicht, ich hab vor Jahren mal meinen Geburtsjahrgang Monfortino getrunken von...
Sehr cool.
Ja, das war 85er, ja, von Conterno.
Ja.
Das
großartig,
war groß.
Glaube ich.
Ja, und ich hatte 10 Minuten davor Latage.
Ach,
und das war leider nicht so gut.
Echt? Wirklich?
Also das war groß
und
ich dachte, das ist der Wein meines Lebens. Und dann kommt Monfortino und macht mir den Latage kaputt.
Oh nein. Ja. War es auch 85 dann, der Latage?
Ja.
Oh cool. Wow, sehr großartig.
Ja.
Wie wichtig ist für dich der Weinservice? Im Restaurant oder allgemein, wenn du dort auch... Was umfasst für dich Weinservice? Also Beratung und so weiter, wenn die Flasche kommt?
Ja, und die richtige Temperatur, so einigermaßen zumindest, dass die Rotweine nicht Zimmertemperatur haben.
Was sollte ein Rotwein für dich haben?
Ja, lieber etwas kühler, so bei 15 Grad. Hm. Ne? Und wenn er dann zu kalt ist, soll er lieber wärmer werden im Glas. Das ist manchmal echt schwierig, wenn du wohin gehst, wo es keine Klimaschränke gibt. Gerade im südlicheren Teil Europas kommt es mal vor und dann hat es über 30 Grad. Ja, und dann wird man schief angeguckt, wenn man nach einem Kühler fragt. Und die richtigen Gläser, das ist super wichtig.
Hast du da Favoriten?
Also dünne, mundgeblasene am liebsten. Ich finde aber auch zum Beispiel von Zwiesel gibt es manche Gläser, die maschinell gefertigt sind, die gut sind. Oder auch von Spiegelau. Ja, auch die Gläser, für die du Werbung machst, sind gut.
Dankeschön, vielen Dank.
Die haben auch einen schönen Dekanter.
Also das, finde ich, macht auch wahnsinnig viel aus. Also wenn du einen richtigen Dekanter hast, damit richtig arbeiten kannst. Wenn man ja oftmals die Situation hat, dass der Wein binnen kürzester Zeit eine gewisse Präsenz haben muss.
Ja.
Und schöner ist es natürlich, wenn man die Ruhe hat und der Wein sich langsam entwickeln kann. Aber nicht jeder Gast hat die Ruhe.
Nee. Und dann muss man halt nachhelfen.
Mhm. Ja. Findest du den Unterschied gravierend zwischen mundgeblasenen und maschinengefertigten Gläsern?
Es kommt drauf an. Also es gibt ja mittlerweile sehr dünne, maschinell gefertigte, aber meistens ist das mundgeblasene doch noch ein bisschen weicher.
Mhm.
Also das hat mehr Schwingung so. Ne? Also
empfinde ich auch so.
Besser. Ist auch ein, besser in der Hand.
Auch ein barrierefreieres Trinken, finde ich.
Ja.
Wenn du es auf der Zunge hast, du fühlst auch den Unterschied zwischen einem maschinengeblasenen und einem mundgeblasenen Glas.
Ja, es hat mehr Kante, leider, wenn es von der Maschine hergestellt wurde.
Es ist erstaunlich, welche Techniken es da mittlerweile gibt, aber ich finde auch von der Gustatorik und von der Aromatik bringt es so unfassbar viel mehr.
Ja.
Es ist für mich so ein Unterschied zwischen, also maschinengeblasene Gläser sind für mich kein Radio, das ist für mich CD und mundgeblasen ist für mich live.
Ja, oder auch eine Schallplatte vielleicht noch mit einem guten alten Schallplattenspieler.
Ja. Magst du Musik und Wein kombinieren?
Ja, sehr.
Passt jede Musik zum Wein?
Also zu jedem Wein gibt es eine Musik.
Ah, schön. Gute.
Ja.
Guter Ansatz.
Ja.
Ich finde auch, Musik kann Wein richtig kaputt machen.
Ja, voll.
Wenn du die falsche Musik hast, kommst du in eine falsche Stimmung und Ja.
Ja, die Musik, also die trägt sehr viel zur Stimmung bei.
Ja.
Es ist wie ein Glas.
Ja.
Also ein Glas kann ja auch einen Wein kaputt machen, ne?
Total. Oder total falsch beleuchten.
Ja.
Und wie viele verschiedene Gläser habt ihr im Fontenay?
Oh, also wir haben in den Bars und im normalen Restaurant jetzt rein Weingläser, sechs oder acht
Doch so
verschiedene.
viele, wow.
Ja. Ja, man hat ja noch das Champagnerglas und dann Portweingläser, Sherrygläser, sowas. Ja. Und im Lakeside arbeiten wir hauptsächlich mit vier verschiedenen plus ein Champagnerglas für Leute, die unbedingt aus einer Flöte trinken wollen.
Ja.
Manche tun das ja, dass die anderen sehen, dass man Champagner trinkt.
Ja.
Ne?
Seid ihr da markentreu
Ja.
oder mischst du da zwischen den Marken?
Nee, relativ treu.
Ja. Welche habt ihr?
Also wir haben Zwiesel.
Ja.
Wir haben aber in der Bar auch ein bisschen Nachtmann, weil die sehr schöne so eine Kristallgläser machen für Longdrinks und Whisky-Tumbler. Ja, und auch robust sind. Und ein Glas im Lakeside ist vom Doktorenhofen Essigglas,
Ja.
wo ich nicht weiß, wer der Hersteller ist.
Ja.
Ja.
Brauchst du sonst irgendwelche Tools? Also zum war für einen Weinservice, die du
Ja, wir
empfehlen
haben
würdest, auf die nicht
Korava,
verzichten? Okay.
aber das ist eher für Sommeliers, würde ich
Ja.
sagen, für zu Hause. Wenn man Weine probieren will oder auch für Weinfreaks, die halt einfach die Flaschen nicht leer trinken, sondern lieber mal eine Vielfalt sehen wollen.
Ja.
Ja, wir haben auch einen in jedem Restaurant. Dropstops finde ich gut. Besser als Flecken auf dem Tisch.
Ja, das stimmt.
Ja, ja, gute Kellnermesser. Ja.
Aber sonst, du brauchst keinen Belüfter, du brauchst
Nee.
keinen Wärmekühler,
Nee.
tralala.
Eine Frucht der Erde in ein Produkt umgewandelt werden kann, das in der Lage ist, Emotionen zu wecken und mehr dessen eine Geschichte zu erzählen, ist eine Art Alchemie oder besser ein Zauber, bei dem aus einer zuckerhaltigen Flüssigkeit ein alkoholischer Nektar erschaffen wird. Und das hängt immer vom Winzer ab, denn nicht wenige haben diese Magie nicht und verzweifeln daran, niemals den Wein zu erreichen, den sie sich im Weinberg vorgestellt und geplant haben, sagt Christian Ridolfi, Winzer im Weingut Santi. Christian Ridolfi ist 1971 in Verona geboren und einer der erfahrensten und anerkanntesten Winzer in Norditalien. Seit über 20 Jahren steht er nun an der Spitze des historischen Weinguts Santi di Ilasi. Nach seinem Abschluss am Instituto Agrario di Conegliano arbeitete er zu Beginn seiner Karriere 2 Jahre lang auf dem Weingut Santi, bevor er zu anderen Weingütern in der Gegend von Verona wechselte. Im Laufe der Jahre hat er ein tiefes Verständnis für die Besonderheit der Weinbaugebiete rund um Verona, die Ursprünge der Appellation und die Geschichte des Terroirs entwickelt und diese komplett eigeninterpretiert. Dies ermöglicht ihm, das Potenzial eines jeden Tals und eines jeden Berges, eines jeden Hangs durch die dort angebauten Rebsorten zu interpretieren. Die Rückkehr nach Santi nach fast 20 Jahren ist für ihn zweifellos eine große Erfüllung, aber auch eine große Verantwortung. Das Weingut Santi spielt seit 1843 eine Schlüsselrolle in der Geschichte von Valpolicella, als es in Ilasi gegründet wurde, einem alten Dorf an der östlichen Spitze des Bezirks Verona, in der Nähe des Lessini-Gebirges. Natürlich produziert Santi Amarone, Valpolicella, Barolino und Soave. Aber Christian Rodolfi hat eine große Schwäche für Lugana. Ja genau, den 4 gescholtenen Eiswürfelwein, von dem 90% der Produktion an der Isar getrunken werden. Aber Lugana kann mehr. Und Lugana kann auch seriös. So wie der 2023er Lugana Foulard aus dem Hause Santi, aus den Händen von Christian Ridolfi. Ja, ein Lugana kann etwas ganz Besonderes sein. Nicht ohne Grund wird die Rebsorte des Lugana, der Trebbiano, seit 2000 Jahren immer und immer wieder erwähnt. Petrus de Crescentis beschrieb 1303 den Trebbiano als edlen, haltbaren Wein. Aber eigentlich ist es falsch, von einer Rebsorte zu sprechen. Im Jahr 2001 wurde das Ergebnis einer DNA-Analyse veröffentlicht, laut welcher zwischen den vier Trebbiano-Sorten kaum verwandtschaftliche Beziehungen bestehen. Es wäre also falsch, von einer Rebsortenfamilie zu sprechen. Gemeinsamkeiten bestehen lediglich in der weißlich-gelben Bärenfarbe, in der Traubengröße, in der Frosthärte sowie dem Hang zu einem extrem hohen Ertrag. In Italien sind die Trebbiano-Sorten in rund 100 DOC und DOCG-Weinen enthalten und erbringen rund 30% der italienischen DOC-Weißweinproduktion. Unter allen Trebbiano-Spielarten ist für uns der Verdicchio Bianco Trebbiano di Lugana oder wie man die Rebsorte dort in der Region bezeichnet, Trebbiana von Bedeutung. Die Rebsorte des Lugana. Doch was ist eigentlich Lugana? Lugana ist ein Weißwein, der hauptsächlich in der Region um den südlichen Gardasee aus der Rebsorte Trebbiana, also den Trebbiano di Lugana, produziert. Hauptsächlich heißt, es muss zu 90% Trebbiana darin vertreten sein. Denn diese Rebsorte ist für ihre Anpassungsfähigkeit an die spezifischen Boden- und Klimabedingungen der Region bekannt. Die Weinberge für Lugana befinden sich in einem Gebiet mit kalkhaltigem Lehmboden und einem sehr hohen Mineralgehalt. Potente Lugana haben eine helle, strohgelbe Farbe mit goldenen Reflexen und meistens am Gaumen eine präzise und sehr lang anhaltende Säuretextur, die ihnen einen recht angenehm schmeckenden, nachhaltigen Abgang verleiht. In der Regel wird ein Lugana relativ sanft gepresst, im Edelstahltank ausgebaut und leider muss man sagen, und das auch bei diesem 2023er Lugana aus dem Hause Santi, auch viel zu jung getrunken. Seine optimale Aromblütephase hat dieser Wein nach 3 Jahren. Und dann wird ein perfekter Speisebegleiter zu Meeresfrüchten, zu Antipasti, zu hellem Geflügel und offenbart geschmacklich eine ganz eigene Struktur und Tiefe. Lugana hat erst seit 1967 den Status einer kontrollierten Ursprungsbezeichnung, DOC. Und doch darf man nicht vergessen, dass die DOC-Vorschriften kein Qualitätsversprechen sind. Sie legen lediglich spezifische Anforderungen an Anbaugebiete, Rebsorten, Erträge und Weinbereitungstechniken fest, um zumindest ein Mindestqualitätsstandard zu sichern und um die Authentizität und die Qualität des Weins einigermaßen sicherzustellen. Was letztlich daraus entsteht, dafür sind die Winzer verantwortlich und das kann Christian Ridolfi. Er kann Lugana. Und das schmeckt man bei diesem 2023er Lugana Foulard aus dem Hause Santi. Der Begriff Foulard im Dialekt von Verona bedeutet unterstoßen. Das Herstellungsverfahren, was man normalerweise bei Rotwein verwendet, kommt bei diesem Lugana zum Einsatz. Dabei wird der Tresterhut wiederholt durchbrochen und unter die Oberfläche des Mostes gedrückt, damit der Wein während der Gärung mehr Geschmack, mehr Struktur und mehr Komplexität aufbaut, was fürs Alterungspotenzial des Weins von enormer Wichtigkeit ist. Nach dem sanften Quetschen werden die Trauben in die Gärbehälter überführt, wo sie kalt mazeriert werden, bis der Tresterhut aufsteigt, also ca. 48 Stunden. Nach dem sanften Pressen wird der Most direkt abgezogen und langsam mit auserwählten Hefen fermentiert. Der Wein verbleibt bis zur Abfüllung auf der Hefe in Stahltanks. Und wie gesagt, gerne mit ein bisschen Reife präsentiert sich dieser Wein am Gaumen extrem rund, geschmeidig, ausgewogen, mit feinem Fruchtcharakter und einem eleganten Anmut. Und ja, auch das kann Lugana sein. Eine edle, aber nicht abgehobene Variante. Vielen Dank dem Hause Santi, dass ihr uns zeigt, wie Lugana auch sein kann. Und auch ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Wir haben mittlerweile auf dem Spirituosenwagen auch so ein, wie heißen die, Vinochat, kann das sein?
Ja.
Nee, ja.
Ich weiß, was du meinst, wo man die Flaschen reinstellt, wenn die gekühlt werden.
Genau, ja. Wo du den mit so einer mit einem Kühlakku,
genau.
Für einen Portwein.
Ist das nicht gravierend, dass die meisten, also Spirituosen ja eigentlich zu 99% falsch temperiert serviert werden?
Ja, furchtbar.
Finde ich so krass. Also es gibt niemanden,
so
der...
so warm.
Ja, unglaublich.
Oder also, eiskalt.
Oder eiskalt, genau. Und da hast du entweder schmeckst du nichts oder du hast nur den Alkohol. Ja. Und das ist ja letztlich auch ein Bereich, der unser Berufsfeld mit hineinfällt.
Ja.
Und da kümmert sich keiner drum. Also selbst wenn du in eine absolute High-End-Bar gehst, kriegst du die Sachen bei 30 Grad.
Ja, und dann sind sie teilweise beleuchtet und noch wärmer als der Raum selbst.
Also ja, genau, wenn sie auf Lampen stehen. Und ja. Was ich gravierend finde, wo sich auch kaum jemand Gedanken zu macht, ist der Lichtgeschmack bei Spirituosen, ja. Der da ja auch ja. wahnsinnig existent ist. Aber es gibt ja, Spirituosen fast, ja. also außer Whisky, den einen oder anderen oder Gin den einen oder anderen, fast nur in weißen Flaschen, was katastrophal ja. ist. Und dann stehen die da ja. 3 Jahre. In vielen Bars kommt zwar kein Tageslicht, aber trotzdem ja. wird das Licht beeinflusst.
Ja.
Hast du das mal gemacht? Hast du es mal ausprobiert, wie gravierend das ist? Dass der Blumenkohlgeschmack dann bei Saft oder bei Wein oder bei Spirituosen mit einmal kommt?
Ja, wir hatten mal eine Verkostung mit Champagner.
Ja.
Also da gibt es ja eine berühmte Marke, die keine Folie lange um die Flaschen gewickelt hat. Ich meine nicht Kristall.
Ich weiß, den anderen Blanc de Blanc.
Ich glaube, du warst auch dabei.
Ich war auch dabei, ja. Aber das war für mich so, ja. man wusste es vorher. Ich hatte es mal ja. mit Saft probiert, mit Apfelsaft ja. und den auf die Fensterbank gestellt für 3 Tage und eine ja, Flasche furchtbar. Im Kühlschrank und das miteinander verglichen. Mhm. Das ist katastrophal. Und mir tut jeder Roséwein, mir tut jeder, ja eben auch Spirituose leid, die damit regelrecht kaputt gespielt wird. Und wenn man, ja. das Schlimme ist, wenn man es einmal kennt, wenn man es einmal geschmeckt hat, dann ist man so open-minded dafür. Und wenn du dann irgendwo ja. in einer Bar bist und bekommst dann halt irgendwie den Whisky oder den Cognac, ich trinke nicht viele Spirituosen, aber wenn, dann sind es für mich so ganz innige Momente, wo ich mir viel Zeit dafür nehme. Und wenn das dann so ein ja. Schrott ist für 25,80, dann ärgert man sich sehr.
Ja, furchtbar. Ja.
Und da finde ich es ja großartig, wenn ihr die kühlt, also wenn ihr eure Spirituosen ja. teilweise wahrscheinlich.
Ja, nicht alle.
Ja.
Also wir haben eine ganz gute Klimatisierung im Chambray. Da steht der Wagen lange drin, wird kurz vom Service rausgebracht und manche Sachen werden dann richtig auch gekühlt. Hm. Ja.
Gab es mal einen Weinladen, der dich beeindruckt hat? Eine Weinbar oder ein Weinladen zum Kaufen?
Oh, einige.
Okay.
Also vielleicht das Extremste war das erste Mal Hedonism in London.
Ja.
Also das ist schon verrückt.
Ja. Es gibt ja, glaube ich, nichts, was es da nicht gibt.
Nein, also es ist wirklich...
Ja.
Das ist wie Disneyland. Nur besser. Ja.
Und,
ja, aber auch in Deutschland gibt es ein paar richtig gute. Wir hatten am Tegernsee so einen ganz kleinen Laden, Solacher hieß der.
Ja.
Ja. Und der war auch gut sortiert, hat man immer was gefunden. Und hier in Hamburg, ich bin gern beim Rebsaal, da kaufe ich immer meine Gartenweine.
Ja. Du hast einen Garten, cool.
Ja.
Perfekter Ausgleich, oder?
Ja, so super.
Ja, die Ruhe ja. und dann was machen, was Händisches machen. Also die tragen ja auch Kisten, aber ja. Oder Flaschen von A nach B, aber so richtig anfassen.
Aber barfuß das ist schon laufen und auch nachdem man 2 Tage im Garten war, wirklich mal so eine Wurzelbürste nehmen für die Fingernägel, Fußnägel, ja. weil man halt wirklich Dreck dran hat. Ist super.
Ja. Ja. Ist das dann, wenn du sagst Gartenwein, für dich der perfekte Moment für Wein? Oder hast du einen perfekteren,
wo ja,
du
sagst? Ja, auch.
Da werde ich eins
immer, wenn man tolle Freunde hat ja. oder Familie, was Gutes kocht, in Kombination mit Essen natürlich immer besser. Ja.
Bist du ein Kombinationstyp, dass du lieber mit Essen Wein trinkst als singulär? Ja, ja okay.
Ja, ich krieg von Trinken immer Hunger. Ich könnte jetzt schon wieder essen, nachdem ich den Wein vorhin beschrieben habe.
Das ist echt
furchtbar.
Grundsätzlich eher digital oder analog?
Ja, ich bin digital.
Ja.
Ja. Also, aber ich habe Bücher zum Beispiel, das brauche ich trotzdem für die analoge Zeit. Ja.
Zum Lernen oder zum Lesen und darin
ja, zum eintauchen. Inspirieren.
Ja. ja.
Für die Haptik, einfach Bilder auch zu haben. Den Duft von einem Buch, das ist was ganz anderes als eine Datei zu öffnen.
Total.
Ja. Ja.
Und ja, Bücher und Zeitungen, ich finde, ja. also die riechen auch nach verschiedenen Altersphasen.
Ja.
Immer unterschiedlich und die tragen auch aromatisch ihr Leben in sich. Das ja. finde ich total krass.
Ja, und Weinbücher haben auch Weinflecken.
Sehr gut, ja.
Ja.
Lernst du da auch analog oder digital durch verschiedene
gemischt.
Medien? Okay.
Also ich lerne analog teilweise und schreibe dann in die Bücher meine Notizen und übertrage das in eine Datei, dass es nicht verloren geht.
Wie hältst du dich up to date? Hast du verschiedene Seiten, die du...
Journalismus, würde ich sagen.
Was liest du da?
Dekanter, Sommelier-Magazin, Falstaff, Enum,
Schaffst du alle?
Wine Spectator. Im Moment schaffe ich nicht alle.
Ja.
Ich überfliege und lese, was mich interessiert.
Was
ich gerade brauche.
Ja.
Und dann Gilsom. Das ist ein super Netzwerk.
Ja.
Und Chances, die Purple Pages. Ja.
Ich glaube, der Netzwerkgedanke ist gerade mit dem MS großartig, oder?
Ja.
Dass man damit einmal global vernetzt ist und sich ganz anders austauscht und auf einer anderen Ebene austauscht. Und mit einmal eine Karte in einen Club bekommen hat, die einem sonst wahrscheinlich verwehrt worden wäre.
Genau. Also ich unterrichte ja bisher nur auf Introductory Level. Und das heißt, auf dem Level bekomme ich dann auch die ganzen Unterlagen.
Mhm.
Und wir überarbeiten die und gucken, ob da alles wirklich auf dem aktuellen Stand ist.
Wie oft werden die überarbeitet?
Vor jedem Kurs.
Ah, wow.
Ja.
Das ist
da
ja
guckt
auch
jeder, der
krass,
unterrichtet, was, rein.
Ja.
Sehr
cool.
Das ist wirklich tagesaktuell.
Wie viel Zeit nimmt
manchmal
das?
Manchmal geht uns auch was durch die Lappen.
Ja.
Aber so weit wie es geht.
Wie viel Zeit nimmt das von dir in Anspruch? Also das Unterrichten, das Aktualisieren, das.
Ich war dieses Jahr noch gar nicht am Unterrichten. Hm. Ich habe das letzte Mal, also ich habe auch erst einmal einen Kurs begleitet.
Ja.
Das war in 2022. Ja.
Hattest du?
Seit ich die Kleine habe, war es schwierig.
Ja.
Aber jetzt so langsam fängt es wieder an, dass ich mehr reise und sage, ich bin bereit dafür.
Hm. Ja. Ist aber auch gut, sich die Konsequenz zu nehmen und die Prioritäten dann ganz einfach zu setzen.
Ja, die ist ja auch nur einmal klein.
Ja, ne? Genau.
Ja.
Hattest du ein schönstes und ein nicht so schönes Sommelier-Erlebnis? Also eins, was dich, wo du sagst, ja, darum mache ich den Job, und eins, wo du sagst, such noch jemanden, eine Schneiderin?
Ja, oh Gott, schwierig. Schönstes Erlebnis. Vielleicht das erste Mal im Restaurant stehen nach dieser langen Zeit, wo unser Hotel gebaut wurde.
Ja.
Ja. Und dann wirklich mal echte Gäste da sitzen haben und alles, also alle waren happy, Restaurant war voll, jeder nimmt Empfehlungen an.
Mhm.
Ja. Nicht so schöne Erlebnisse. Ich glaube, die verdränge ich immer ganz gut.
Gab es irgendwas, was
ich versuche, solchen Sachen keinen Platz zu lassen.
Das ist ganz wichtig. Also auch für die positive Grundstimmung.
Ja.
Gab es Vorlaufphasen, bevor ihr euch, du hast das Restaurant ja von Anfang an begleitet. Also hattet ihr Testgäste, wo ihr gesagt habt, so jetzt alle Azubis mal einmal 5-Gang-Menü essen, oder seid ihr von 0 auf 180?
Also wir haben das Lakeside als erstes aufgemacht.
Mhm.
Da waren die anderen Restaurants noch nicht fertig. Und da hatten wir dann weniger Gäste, keine richtigen Testgäste.
Okay.
Ja. Wir hatten ein Testmenü, da waren wir selbst die Gäste in der Berufsschule, als wir im Hotel noch nicht kochen durften.
Ja. Okay.
Das war sehr witzig, ja.
Glaube ich.
In so Schultischen gegessen.
Ach Gott.
Mit dem Hoteldirektor zusammen, ja.
Welcher Wein wärst du, wenn du ein Wein wärst?
Ja, ich finde, ich bin ein Pinot Noir.
Okay.
Ja.
Was für
einer? Ich bin, ich würde sagen, was für einer? Ein Pinot Noir aus Bürgstadt.
Ah, schön.
Ja, ich komme ja aus Franken,
Ja.
also kommt der Pinot Noir dann auch daher. Und ich bin immer für Überraschungen gut. Man weiß aber auch nicht so richtig, was passiert. Ne? Also es kann die Stimmung sich schnell ändern, aber grundsätzlich geht alles in eine positive Richtung. Ja.
Okay. Bist du ein reifer oder ein jugendlicher Pinot Noir?
Mittleres Alter.
Also
In der Entwicklung.
10 plus oder?
Ja, circa. Vielleicht
Ja.
8 plus.
Okay. Was wärst du aus der Sommelier geworden? Oder wenn du jetzt dich
Ja,
nochmal.
ich habe früher immer gesagt, Restauranttester.
Ja.
Wobei ich glaube, ich da heute nicht mehr die Geduld zu hätte, jeden Tag so lange zu sitzen und zu essen.
Ich
Und
finde
auch
das
mehrmals am Tag.
für mich einer der
Ja.
schwersten Berufe, die es gibt. Und ich glaube, dass man das
Ja.
glorifiziert oder
Ja.
heroisiert. Und
Ja,
das ist
das war
aber,
eher.
also das habe ich schon, wenn ich irgendwie 2 Wochen unterwegs bin, immer nur in Restaurants essen muss.
Ja.
Und dann möchte man einfach nicht mehr. Und dann.
Eben.
Und ich glaube, das ist für uns Weintester ja manchmal auch so. Man wird zu nörgelig. Also ich finde, das Schwierigste in unserem Beruf ist manchmal so die Bodenhaftung zu behalten und auch im Geschmacksfeld eines Normalweintrinkers zu probieren, danach
Ja.
auszusuchen und Verständnis dafür aufzubringen. Und ein Restauranttester ist, glaube ich, da ja ähnlich, weil er jeden Tag mehr oder weniger ein gewisses Level ist. Und dann Verständnis für das Normale aufzubringen, ist, glaube ich, enorm schwer. Und das habe ich immer
Ja,
bewundert bei den
das glaube ich auch.
Restauranttestern.
Ja. Ja, und ich glaube, das ist einfach auch nicht gesund, zu viel zu essen.
Ja.
Immer, jeden Tag so viel. Das muss ja alles verdaut werden. Nee. Und dann reist man viel, ist ständig nicht im eigenen Bett.
Ja.
Ich glaube, das schätze ich heute immer mehr, nicht viel reisen zu müssen. Nur freiwillig. Ja.
Ja, genau. Also, dass man es freiwillig
Also.
reisen bereichert ungemein, aber
Ja.
wenn das machen muss, ist es schon.
Also aktuell bin ich super happy, genau mit der Situation, wie sie ist.
Toll.
Ja.
Also schön,
Ist
das zu
vielleicht der
sagen.
schönste Beruf für mich, den es gibt.
Kann ich mehr als nachvollziehen. Hast du noch Ziele und Wünsche irgendwie, dass du sagst, in 5 oder 10 Jahren kann ich mir das vorstellen, möchte das machen?
Bin offen für alles. Ich hoffe, dass die Gastronomie sich weiterentwickelt, dass durch die Inflation nicht die kleinen Betriebe flöten gehen, also dass die einen Weg finden zu überleben, dass die Individualität bleibt und dass die Menschen es schätzen, von Menschen bedient zu werden und nicht an einem Tablet zu bestellen.
Ja.
Dass Service groß geschrieben wird, Persönlichkeiten wichtig sind. Ja, das ist so die generelle wichtige Entwicklung.
Ich glaube auch bei aller KI-Entwicklung, die ich teilweise sehr wertschätze und großartig finde und wo ich das durchaus verstehe, wenn jemand sagt, dass sich viele Berufsfelder ganz gravierend verändern werden, auch viele Berufe sich verändern werden, beziehungsweise auch teilweise gestrichen werden. In den nächsten 5 bis 8 Jahren, dass das die
Ja.
große Chance für die Gastronomie oder für eine gewisse Art von Gastronomie ist, wo man das Mensch nicht mehr, also mehr wertschätzt und nicht mehr missen möchte.
Ja. Das ist hoffentlich so.
Und letztlich unsere Aufgabe dann auch als Sommeliers dort mit Qualität, also auch über den Wein hinaus, mit menschlicher Qualität zu brillieren oder zu. Woran wertest du einen guten Sommelier? Hast du da Parameter, wo du sagst, die Eloquenz, das Wissen?
Ja, und ich würde sagen, das Wichtigste ist vielleicht das Menschliche, dass
Ja.
es ein guter Gastgeber ist, bevor das Wissen kommt. Also, wenn ich mein Wissen hätte und super unfreundlich wäre zu unseren Gästen oder keine Lust mehr auf Menschen hätte,
Ja.
dann würde mir dieses Wissen doch gar nichts bringen.
Ja.
Also, ich muss doch einfach Lust drauf haben, den Leuten besondere Momente zu schenken. Und das ist so, dass die Lust, andere zu überraschen und die Lust, Leuten ja einen schönen Aufenthalt zu geben und unvergessliche Momente und Geschmackskompositionen zu bilden.
Jetzt probiere ich schon seit 30 Jahren Wein, aber ich muss gestehen, so habe ich Wein in der Tat noch nie probiert. Ich fand's unglaublich interessant, anders an den Wein heranzugehen, sprich, dass man erstmal all seine Informationen für sich sammelt, um den Wein dann zu erkennen, aus dem Wissen heraus, was man hat und sich nicht aus einer emotionalen Entwicklung heraus vielleicht schon vorzeitig falsch für seinen Call entscheidet. Und seitdem habe ich es 2-3 Mal probiert und ich war so viel besser. Ich habe richtig viel gelernt. Vielen Dank, liebe Stefanie. Es war ein großartiges Gespräch. Es hat viel Freude gemacht. Es war geprägt von so viel Ruhe und ich empfand es als sehr, sehr bereichernd. Danke, dass du unser Gast warst. Und auch danke euch, ihr lieben Hörer. Nicht zuletzt dafür, dass so viele der, man kann jetzt schon fast sagen, alten Folgen immer und immer wieder nachgehört werden. Das finde ich so begeisternd. Und das freut mich sehr. Wenn ihr Anregungen, wenn ihr Fragen, wenn ihr Wünsche habt, schreibt mir eine Mail unter silvio@sommelier.website oder eine DM auf jedem sozialen Kanal. Apropos Social Media, vielen Dank fürs Liken, vielen Dank fürs Begleiten und natürlich sehr fürs Bewerten. Das hilft uns sehr, weil es diesen Podcast und dieses Projekt ein Stückchen weiter voranbringt. Daher für alle, die es bereits getan haben, ein großes Dankeschön und die es noch nicht getan haben, würde mich sehr freuen. Und auch ein großes Dankeschön unserem Partner, der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern von Siovini, Segnitz und Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg für die händische und wirtschaftliche Unterstützung. Dank Ihnen ist dieses Projekt möglich. Vielen lieben Dank dafür. Und wie es so schön heißt, nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Und ich freue mich auf die kommende Woche, ich freue mich auf Freitag und ich freue mich aus Steinstraube auf Maria Vichniai.
Hallo, hier ist Hansa Krepholz vom Weingut Ökonomierat Krepholz in Sieveldingen. Die Zusammenarbeit mit Sommeliers und auch die Bereitstellung von Praktikaplätzen für angehende Sommeliers hat bei uns eine sehr lange Erfahrung. Deswegen war es so, als wir 2008 die Anfrage aus der Villa Rothschild hatten, ob wir für Stefanie Hehn einen Praktikumsplatz bereitstellen, waren wir natürlich sofort bereit. Wir hatten vorher Marianne Hens und aus dem gleichen Haus und auch hier sehr gute Erfahrungen gemacht. Als Stefanie dann bei uns auftauchte, fiel uns auf, sie ist ein ganz normaler Mensch, wie ich und du, und hat keine Allüren und ist aber auch sehr zielstrebig, wissbegierig und immer mit ihrem Lachen und dem leichten fränkischen Akzent. Das ist ganz, ganz typisch für sie. Wir haben sie die ganze Zeit, auch nach dem Praktikum bei uns, haben wir immer Kontakt mit ihr gehalten. Sie ist zur Freundin der Familie geworden und wir haben ihren Weg stets verfolgt und bewundert und sind sehr stolz, den Werdegang der Master Sommelier ein kleines, kurzes Stückchen begleitet zu haben. Und es war sehr schön. Ach, Hamburg ist ja so ein bisschen ihre Heimat geworden. Ach, vorher war, als sie im Louis C. Jacob war und Mitglied Wiener W. zusammengearbeitet hat, danach eben auch in der Zeit, als er mit von Christian Jürgens dann angefragt wurde, das weiß ich noch, da haben wir dann telefoniert, hat sie gesagt, soll ich das machen? Und das war natürlich großartig, auch dass sie dort eben diesen Schritt zu ihrer Ausbildung, die ja wirklich ein unglaubliches Fachwissen voraussetzt, dann, dass ihr das da ermöglicht wurde und dass er das gemacht hat, fand ich großartig. Und ich erinnere mich dann aber auch noch an den Besuch in Hamburg, in Rohbau des Fontenay, als sie mir dann das gezeigt hat, das Restaurant und auch das Hotel, damals wirklich, man musste schon ein bisschen Fantasie haben, um sich das vorzustellen, was daraus wird. Und aber ich kenne es natürlich jetzt auch, wie es fertig aussieht und wo sie arbeitet. Das ist natürlich schon ein tolles Haus. Und man hat aber auch gemerkt, zu diesem Zeitpunkt, dass diese Herausforderung, das zu gestalten, mitzugestalten, das war etwas, was sie eben dann gereizt hat und was er wirklich mit Stolz erfüllt hat. Und ich wünsche ihr ganz, ganz viel Glück, sowohl weiterhin beruflich, aber auch privat und familiär. Alles Gute weiterhin, Stefanie.